Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
Folge 72 des Freelancer-Podcast. Heute soll es um 15 Dinge gehen, die du tun solltest, bevor du Freelancer wirst. Das Thema habe ich mir deswegen rausgesucht, weil wir in unserer Community immer wieder Posts sehen, die ungefähr so klingen. Ja, ich mache mich jetzt selbstständig und ich weiß nicht so ganz, wie, ob ich irgendwas vergessen habe. Vielleicht muss ich bestimmte Dinge beachten, an die ich jetzt gerade nicht denke. Und was würdet ihr raten, was sollte man tun, bevor man sich selbstständig macht? Und ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht ganz schön, wenn man so eine Art Checkliste zusammenstellt. Die hat jetzt keinen Anspruch auf totale Vollständigkeit. Es gibt sicherlich Punkte, die man immer noch ergänzen kann. Sicherlich auch Punkte, die man nicht unbedingt braucht. Aber ich habe einfach mal 15 Punkte aufgeschrieben. Und dass es tatsächlich genau 15 geworden sind, war jetzt Zufall. Also war einfach eine schöne Zahl, habe ich da aufgehört. 15 Dinge, die man tun sollte, bevor man Freelancer wird. Und ohne weiteres Intro würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem ersten Punkt an. Und zwar eine Nische bestimmen und eine Zielgruppe ermitteln. Was ich damit meine, ist, dass man nicht hingeht und sagt, ich spreche alle Kunden an, die ein Design zum Beispiel brauchen, oder ich spreche alle Kunden an, die Texte für ihr Unternehmen benötigen, sondern ich gehe sehr gezielt hin und spezialisiere mich auf einen Bereich oder positioniere mich in diesem Bereich auch bestimmt. Also beispielsweise schreibe ich Texte für Kosmetikfirmen in dem Bereich. Dann kann ich mich genau in meiner Präsentation, wie ich als Freelancer auftrete, in meinen Social-Media-Kanälen auf diese Firma, auf diese Nische fokussieren und kann zum Beispiel bei Instagram genau die Hashtags benutzen, kann Werbung bei Facebook zum Beispiel direkt darauf targetieren, kann mich auf diesen Branchen-Events rumtreiben, also zum Beispiel, wenn jetzt Kosmetik Messen sind oder sowas, kann mir da einen Stand vielleicht mieten, wenn das sich lohnt. Und das hat einfach den Vorteil, dass man genau weiß, wen ich erreichen möchte mit meiner Dienstleistung, und man kann sehr gezielt dann werben. Also auf jeden Fall mal Gedanken machen, was für eine Zielgruppe man ansprechen möchte, sich da schon eine Nische suchen, gucken, was ist noch nicht so bedient vielleicht im Dienstleisterbereich, und vor allen Dingen dann diesen Kunden auch mal aufschreiben. Wie tickt er so, wie ist der drauf, was hat er für Hobbys vielleicht, sogar so weit kann man auch gehen. Weil umso besser man diese Person beschreiben kann, umso eher kann man sie später beim Anwerben auch abholen. Das war Punkt 1. Punkt Nummer 2, mit anderen Freelancern sprechen. Wir befinden uns jetzt immer noch so in dieser Phase, wo man sich vielleicht noch komplett orientiert und noch nicht so ganz weiß, wie läuft das eigentlich als Freelancer. Und das Beste, was man eigentlich machen kann, ist, sich mit Leuten, die selber Freelancer sind, mal zusammenzusetzen und einfach beim Kaffee oder sowas mal zu besprechen, was sind so Herausforderungen, was würde der euch raten oder die euch raten, einfach ein Gespräch führen und mal gucken, was dabei rumkommt. Hat auch den Vorteil, dass man gleich einen Kontakt hat, sowas wie einen Mentor muss man jetzt nicht gleich dieses Wort Mentor benutzen, aber also zumindest jemanden, auf den man zukommen kann, wenn es irgendwie Probleme gibt später oder so. Und wenn man jetzt keinen Freelancer kennt oder auch irgendwie niemanden in Reichweite gerade hat, wir haben hier im Podcast mit sehr vielen Freelancern inzwischen gesprochen. Das ersetzt natürlich kein persönliches Gespräch, aber zumindest kann man zuhören, wie Freelancer aus ihrer Erfahrung erzählen. Und auch das ist auf jeden Fall hilfreich. Insofern würde ich diesen Punkt einfach ergänzen, Podcast-Folgen hören, in denen Freelancer aus ihrer Erfahrung erzählen. Die gibt es hier zuhauf, einfach mal durchsuchen, für jede Branche fast inzwischen. Aber auch branchenunabhängig sind da wertvolle Tipps dabei. Punkt Nummer 3, über Krankenversicherungsbeiträge informieren beziehungsweise über Versicherungen allgemein informieren. Was bei der Selbstständigkeit auf einen zukommt, ist, dass man sich selbst krankenversichern muss. Das läuft über den Arbeitgeber, wenn man angestellt ist. Der zahlt die Beiträge für einen direkt, beziehungsweise hat auch anteilig einen Beitrag und zahlt das dann vom Gehalt halt. Und wenn man selbstständig ist, dann muss man selber diese Beiträge zahlen, muss sich selbst versichern. Und man hat aber auch eben die Wahl und kann sagen, hier, ich schaue mal, dass ich mich irgendwie bei einer privaten Krankenversicherung zum Beispiel versichern lasse. Das kann man auch im Angestelltenverhältnis tun, aber der Vorteil bei der Selbstständigkeit ist, dass es durchaus sein kann, dass die Beiträge geringer sind, wenn man sich privat versichern lässt. Vor allen Dingen, wenn das Einkommen am Anfang noch nicht so riesig ist, dann kann das durchaus helfen. Und dafür muss man sich einfach mit der Thematik mal auseinandersetzen. Das heißt, mein Tipp wäre einfach, informieren, was sind die Unterschiede zwischen privat und gesetzlicher Krankenversicherung? Was gibt es da so für Anbieter? Da haben wir auch Folgen zugemacht mit Patrick, der ist Versicherungsexperte, Makler. An den könnt ihr euch auch gerne wenden, wenn ihr zu der Thematik Fragen habt. Der berät komplett unverbindlich und einfach mal zu schauen, was gibt es so für Versicherungen, und die beste für einen zu finden, ist da ein Schritt, den man machen sollte, weil diese Zahl, die sollte man haben, dieses, was zahle ich jetzt eigentlich monatlich für meine Krankenversicherung? Optional sollte man auch schauen, ob eine berufliche Haftpflichtversicherung Sinn macht. In vielen Fällen tut sie das, einfach da auch beraten lassen. Man kann ja immer irgendwie, es kann immer irgendwas sein, dass ein Schaden dadurch entsteht, dass der Kunde irgendwie durch eure Dienstleistung irgendwas zu spät fertig wird oder so. Es kann immer passieren, und dann ist es nicht verkehrt, wenn man beruflich haftpflichtversichert ist. Auch da gibt es dann einen Beitrag, den man einfach kennen sollte. Diese Beiträge brauchen wir nämlich für den vierten Punkt, und das sind die Fixkosten zu berechnen. Es macht deswegen Sinn, das einmal zu berechnen, weil man dann weiß, was eigentlich die monatliche Last ist, die auf einem liegt. Ist jetzt ein bisschen negativ formuliert, aber der Betrag, den man monatlich umsetzen muss, um auf jeden Fall über die Runden zu kommen und nicht irgendwie in Probleme zu geraten, in Zahlungsunfähigkeit. Und zum Beispiel ist das die Miete, das ist ein geschätzter Beitrag für die Lebensmittel, für so Sachen wie Luxusartikel, wenn man das so nennen will. Ich meine, sowas wie ein Kinobesuch ist auch irgendwie Luxus. Also all solche Sachen, die man außerhalb als Fixkosten hat, einen realistischen Betrag schätzen, lieber zu viel als zu wenig. Und mit diesem Betrag kann man dann halt planen und sagen, okay, das kommt auf mich zu, das muss ich mindestens jeden Monat umsetzen. So kann man natürlich nicht daran gehen und sagen, okay, wenn ich das mindestens habe, weil es gibt im Freelancing leider nicht diese, sagen wir mal, Beständigkeit, die man im Angestelltenverhältnis hat, was Zahlungen angeht. Also da ist jetzt nicht Erster des Monats und dann gibt es Gehalt, sondern man stellt Rechnung, beziehungsweise man schreibt ein Angebot, das Angebot wird angenommen, man arbeitet an dem Auftrag, stellt irgendwann eine Rechnung, am besten ist es eine Teilrechnung und man wartet nicht, bis der ganze Auftrag durch ist, je nachdem, wie lange das natürlich dauert. Aber wenn das jetzt ein Auftrag ist, der über 3 Monate geht, dann will man auf jeden Fall Teilrechnung stellen. Und wenn man die Rechnung gestellt hat, dann ist ja nicht sofort Zahlung da, sondern dann dauert das unter Umständen auch nochmal einen Monat, bis der Kunde das bezahlt hat. Das heißt, es kann schon doch durchaus ein bisschen dauern, bis man sein Geld dann bekommt. Und diesen Zeitraum, den muss man sich vor Augen halten, dass da durchaus mal Zahlungsausfall sein kann. Und an diesem Punkt sollte man Rücklagen gebildet haben, damit man mal einfach einen Monat aus Rücklagen bezahlen kann. Also nicht nur aus dem Cashflow quasi, sondern einfach man sagt so, oder eine Zahl, die ich immer wieder höre oder auch für sinnvoll halte, ist, dass man so 6 Monate sich über die Runden bringen könnte, wenn jetzt kompletter Zahlungsausfall wäre. Und nicht nur, dass man Rücklagen schon gebildet hat, wenn man dann Freelancer wird, sondern man sollte, während man dann Freelancer ist, auch aktiv aus seinen Einkünften Rücklagen bilden. Da komme ich aber später nochmal beim Stundensatz drauf zurück. Wichtig nur, dass man weiß, was einen das kostet, und dass man Rücklagen hat, die notfalls diese Monate zahlen können. Dann Punkt Nummer 5, Gewerbe anmelden bzw. Freiberuflichkeit anmelden. Die Unterschiede will ich jetzt hier nicht in dieser Folge erläutern, weil das geht dann wieder so sehr ins Detail. Wir haben in der Learn Freelancing App dazu einen kleinen Beitrag, die könnt ihr kostenlos downloaden, da gibt es so Nachschlagewerk zu allem, was so zum Start relevant ist. Ansonsten einfach beschäftigen damit, sind die Unterschiede. Kann ich Freiberufler werden? Ja oder nein? Das kann nämlich nicht jeder. Da muss man dann unter bestimmte Katalogberufe fallen mit seiner Dienstleistung. Und im Zweifel ein Gewerbe, das geht immer. Anmelden und sich dann damit befassen, okay, wie geht das? Man bekommt dann eine Steuernummer zugeteilt, und wenn man die hat, dann kann man im Prinzip anfangen, Rechnungen zu schreiben. Das sollte man frühzeitig tun, kann man auch schon während man noch angestellt ist, tun. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man im Prinzip starten. Nach dem Gewerbe, also beziehungsweise das kann man auch parallel machen, ist jetzt nicht unbedingt die Reihenfolge, die man so beachten muss, aber ein Punkt, der noch relevant ist, Punkt Nummer 6, Meetups besuchen und dort Kollegen finden, beziehungsweise auch potenzielle Kunden treffen. Meetups sind einfach Veranstaltungen, die in der Regel abends nach Feierabend stattfinden, und die sind fast immer kostenlos. Meetup.com erwähnen wir hier ziemlich oft im Podcast, einfach weil es eine sehr, sehr gute Sache ist. Man kann sehr unkompliziert Leute kennenlernen im beruflichen Umfeld und da gibt es eigentlich, wenn man jetzt nicht total auf dem Dorf irgendwo wohnt, immer irgendwas in der Nähe. Also einfach mal auf Meetup.com gehen, da nach zum Beispiel, entweder man sucht nach Themen, die man selber also beispielsweise, wenn ich Programmierer bin, suche ich nach Themen in diesem Programmierspektrum. Ist nicht unbedingt der beste Weg, würde ich sagen, sondern vielleicht geht man eher hin und sagt, ich gucke zum Beispiel nach Startup-Events, weil da sind vielleicht potenzielle Kunden von mir, oder ich suche, wo wir jetzt wieder bei der Nische sind, nach Events, die diese Nische ansprechen und gehe dahin. Weil da wären ja dann die Kunden und wahrscheinlich nicht so viele andere Freelancer, sondern eher eben diese Kundenzielgruppe. Das heißt, da ist auch nicht so viel Konkurrenz, was das angeht. Und ansonsten, Meetups eignen sich nicht nur zum Kundenfinden, sondern natürlich auch, um Kollegen zu treffen. Es gibt auch Freelancer-Meetups. Wir starten da jetzt auch einige und die eignen sich perfekt, um einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen, um aus Erfahrungen von anderen zu lernen und um sich so ein kleines Kollegennetzwerk aufzubauen, weil das ist einfach ein Tipp, den wir auch immer geben im Podcast. Auf jeden Fall Freelancer-Kollegen suchen, weil sonst ist das eine ziemlich einsame Sache, das Freelancertum, wenn man da keine Kollegen hat, mit denen man sich auch mal über Sachen austauschen kann, vielleicht mal über einen Kunden, der Probleme macht. Man kann natürlich immer Facebook-Gruppen und sowas nutzen, um da rein zu posten, aber es ist schon irgendwie ein bisschen schöner, wenn man jemanden hat, den man direkt ansprechen kann. Dann Punkt Nummer 8 ist mehr als einen Kunden akquirieren. Man sollte nicht so rangehen, dass man, wenn man dann Freelancer wird, dann anfängt, also am ersten Tag der Selbstständigkeit, wenn man dann gekündigt hat und dann seinen letzten Tag hatte und dann erst sich dann an den Schreibtisch setzen und dann Kunden zu akquirieren. Das ist ein bisschen spät, weil dann will man ja schon am Arbeiten sein, sondern schon früher anfangen, Kunden zu akquirieren, sodass es dann zeitlich auch mit dem Zeitraum passt, in dem man anfängt, als Freelancer zu arbeiten. Und diese Kunden dann auch, also ich habe bewusst mehr als einen gesagt, weil ein Kunde ist nie ein gutes Fundament, um seine Selbstständigkeit aufzubauen, weil der springt relativ schnell mal ab. Von daher ist es sinnvoll zu sagen, ich akquiriere mir mindestens einen Kunden und mit diesen Kunden starte ich dann in die Selbstständigkeit, mache am besten, das geht nicht immer so gut, dass es dann perfekt am ersten der Selbstständigkeit losgeht, deswegen sollte man auch bereit sein, in der Zeit, in den letzten Wochen vielleicht das Angestelltenverhältnis auch neben dem Beruf eben zu arbeiten, abends oder vielleicht halbtags, dass man sich das so umstellt. Wichtig da auch mit dem Chef abzuklären, weil das ist nicht unbedingt erlaubt. Also man muss das genehmigt bekommen, dass man neben seiner Angestellten-Tätigkeit auch schon selbstständig aktiv ist. Deswegen unbedingt da abklären, ob das in Ordnung ist und unter Umständen einfach mal den Chef fragen oder den Abteilungsleiter. Punkt Nummer 9 ist, das Umfeld zu informieren. Und mit dem Umfeld meine ich jetzt wirklich jeden, den man so kennt. Also einfach überall zu sagen, übrigens, ich mache mich jetzt selbstständig, in dem und dem Bereich ruhig auch erklären, weil es gibt natürlich immer Leute, die nicht ganz verstehen, was man macht beruflich. Und je besser die Leute das verstehen, umso eher können sie für einen als stiller Akquirierungshelfer quasi auftreten, weil diese Leute haben auch wieder mit Leuten zu tun und wenn dann mal so in einem Gespräch die Tatsache fällt, dass jemand einen Freelancer sucht in dem Bereich, je mehr die verstehen, was ihr macht, umso eher können sie dann sagen, ah, Moment, ich kenne jemanden und den kann ich empfehlen und so kommt es dann zustande. Also ruhig auch die Zeit nehmen, den Leuten zu erklären, okay, was mache ich? Es muss ja gar nicht so sein, ey, und kannst du bitte für mich gucken, sondern das machen die eigentlich in der Regel schon von alleine, wenn sie euch schätzen. Und gleichermaßen sollte man das natürlich auch tun für andere. Ne? Also, dass man sich nicht nur von anderen empfehlen lässt, sondern auch gleichermaßen irgendwie mal für andere die Ohren offen hält und schaut, okay, wo kann ich jemanden ins Spiel bringen und so weiter. So funktioniert Netzwerken im Prinzip. Und einfach schauen, dass man sein Umfeld informiert. Also wirklich beruflicher Natur und aber auch privater Natur einfach den Leuten sagen, was man jetzt macht. Oft kann man auch für seinen bisherigen Arbeitgeber freelancen. Einfach da mal gucken, ist das eine Option. Sagen, dass man jetzt sich selbstständig macht und dass man das Unternehmen eben nicht verlässt, weil man zum Beispiel einen besseren Arbeitgeber gefunden hat oder so, sondern ruhig sagen, dass man einfach sich selbstständig machen möchte und vielleicht auch gerne weiterhin mit der Firma zusammenarbeitet, nur eben auf freier Basis. Und das machen viele mit, weil man natürlich an diesem Punkt zu einem Bestandteil des Unternehmens geworden ist. Man kennt die Abläufe, man ist mit den Projekten vertraut. Und da überlegen sich viele Leute dann, viele Firmen, okay, wieso nicht einfach als Freelancer engagieren? Haben wir auch noch den Vorteil, dass wir keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen müssen und einfach diese Flexibilität, dass man projektbasiert einsetzen kann. Natürlich dann nicht nur von dieser Firma einsetzen lassen, weil dann wären wir bei der Scheinselbstständigkeit. Aber das ist ein anderes Thema. Aber man kann einfach sehen, dass man sich von der bisherigen Firma auch einsetzen lässt, einfach mal ins Gespräch bringen. Funktioniert ziemlich oft. Punkt Nummer 10 ist, den Stundensatz auszurechnen. Einen Stundensatz sollte man immer im Kopf haben. Nicht nur, also man muss damit jetzt nicht unbedingt nach Stunden abrechnen, sondern es reicht, dass man einfach weiß, was man sich die Stunde sozusagen selbst wert ist. Und darauf kann man alles aufbauen, was spätere Preiskalkulationen betrifft. Man sollte einfach wissen, dass der Stundensatz nicht nur so eine Zahl ist, so nach dem Motto, hey, ich will gerne diesen Betrag die Stunde, sondern das ist eher so, ich muss diesen Betrag die Stunde umsetzen, damit sich mein ganzes Konstrukt rechnet. Weil das ist schon eine Berechnung, die auf Sachen wie, was habe ich für Fixkosten beruht oder was möchte ich zurücklegen an Rücklagen, welche Auslastung schätze ich überhaupt ein, welche Auslastung schätze ich für mich ein, wie viel Prozent meiner Zeit kann ich abrechnen, wie viel Urlaub will ich nehmen, all diese Faktoren spielen in die Kalkulation des Stundensatzes mit rein, weil man diese Zahl eben so genau an diesen Bedürfnissen anpassen muss, um am Ende auch auf diesen Betrag zu kommen. Ohne da jetzt zu erklären, wie man das ermittelt, würde ich einfach verweisen auf die Folge Der perfekte Stundensatz. Die haben wir vor einer Weile aufgenommen. Und in dieser Folge ist auch ein Stundensatzrechner verlinkt. Den kann man ohne Probleme, ohne Anmeldung oder sowas nutzen. Einfach da diese Daten eingeben, wie was möchte ich verdienen, also was habe ich für Fixkosten, was ist meine Auslastung. Und dann am Ende kommt da ein Stundensatz bei raus. Den kann man anpassen, wie man möchte und schauen, wie sich bestimmte Änderungen darauf auswirken, aber einfach unbedingt einen Stundensatz ausrechnen. Punkt Nummer 11, allen Facebook-Gruppen beitreten, die irgendwas mit Freelancertum zu tun haben. Empfiehlt sich einfach, überall beitreten und vorstellen, dann hat man direkt Leute, die einem schreiben. Bei uns in der Gruppe funktioniert das wunderbar. Die Gruppe heißt Freelancer Kooperation und Austausch und wie der Name schon sagt, werden dort Kooperationen gebildet. Man postet einfach einmal hier, ich bin der und der, ich mache das und das und dann sind in der Regel Leute drunter direkt, die sagen, ach cool, ich habe auch schon in dem Bereich gerade angefangen oder ich suche immer mal wieder Leute in diesem Bereich, ich würde dich gerne zu meinem Netzwerk hinzufügen. Und so hat man schon so seine ersten Kontakte in dem Bereich und das läuft eigentlich von alleine. Man kann natürlich auch selber aktiv werden, das ist dann wiederum noch besser und anderen Leuten schreiben, die dort posten, aktiv ein Teil der Facebook-Community zu sein, auch in Sachen helfen, also wo kann ich meine Erfahrungen beisteuern, immer gut. Und so baut man sich nebenbei ohne großen Aufwand so ein kleines Online-Netzwerk auf, was sich dann auch wiederum schnell in ein Offline-Netzwerk erweitert. Also man trifft sich dann vielleicht mal auf Branchen-Events oder man geht zusammen zu solchen Events oder sowas. Funktioniert wunderbar. Einfach allen Facebook-Gruppen beitreten. Unsere ist auch in den Shownotes verlinkt. Punkt Nummer 12 ist das Portfolio zu erstellen, also eine Webseite anzulegen, die einen gut repräsentiert, was die bisherigen Arbeiten angeht. Man sollte dort ein Kontaktformular vorfinden, das sollte möglichst einfach anzusteuern sein. Also eine Kontaktaufnahme sollte für einen potenziellen Kunden möglichst einfach gemacht werden. Dort sollte kurz und knapp gezeigt werden, was man bisher so gemacht hat, wobei man einem Kunden helfen kann, was sozusagen auch die direkten Vorteile der Zusammenarbeit sind. Und man kann natürlich dann immer weit gehen und sagen, okay, ich optimiere das Ganze für Suchmaschinen, ich schaue, dass ich einen Blog schreibe, dass ich da Inhalte für meine Zielgruppe bereithalte, die dann durch den SEO-Fokus, also dass es dann bei Google irgendwo landet, auf mich aufmerksam werden, weil sie zum Beispiel irgendwas zum Thema, wie designe ich ein Logo oder sowas suchen und dann ist da ein Artikel von euch, wo ihr schreibt, so, es sollte ein Startup-Logo aussehen und durch die Expertise, die dort gezeigt wird, denkt sich der Kunde, ach, das wäre vielleicht eigentlich ein guter Kandidat für die Umsetzung eines Logos und zack, hat man einen Lead generiert, eine Kontaktaufnahme zum Beispiel. Eine Website anlegen, wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir schon eine Folge zum Thema Website-Erstellung gemacht haben, ich glaube nicht. Kurz und bündig schauen, was es für Baukästen gibt gar nicht groß erstmal in sowas investieren, würde ich nicht, es sei denn, man hat durch die Branche irgendwie einen Fokus, das sage ich als Frontend-Entwickler, also lieber schauen, dass man sowas unkompliziert umgesetzt bekommt, selber macht, weil das sind Kosten, die man am Anfang vielleicht nicht tragen sollte. Schauen, Baukasten wie Jimdo oder Wix.com, diese ganzen Dinger, die es da gibt, oder bei WordPress eine Instanz aufsetzen, sich ein Theme suchen, vielleicht eins kaufen und dann einfach sehen, dass das vernünftig aussieht und vernünftig geschrieben ist, vielleicht einen Text da zur Rate ziehen und ja, dann eine Website online bringen, die dann auch unter entsprechender Domain erreichbar ist. Genauso wie die E-Mails, die man dann für sich einrichten sollte, mit Visitenkarten und sowas, fällt auch für mich unter diesen Punkt Portfolio-Erstellung. Visitenkarten drucken, mit der Website drauf, E-Mails, die nicht @gmail sein sollten, sondern eher sowas wie Kontakt-Ad und dann die Domain. Und das ist immer ein bisschen professioneller. Punkt Nummer 13 ist mit Steuern befassen bzw. einen Steuerberater anheuern. Das beziehungsweise würde ich vielleicht zurücknehmen und eher sagen, mit Steuern befassen und einen Steuerberater anheuern, weil auch wenn man einen Steuerberater hat, sollte man wissen, was man tut und wie das ganze Steuersystem eigentlich funktioniert. Also, es ist kein Hexenwerk, einfach sehen, okay, was gibt es für Steuersätze, was ist eine Mehrwertsteuer, wie äußert sich das in meinem Fall, also bin ich zum Beispiel Kleinunternehmer oder nicht, muss ich die abführen, wie funktioniert das, wie kann ich das geltend machen. Gibt es wunderbare Videos und Blogs zu. Wir haben in unserem Blog ein bisschen was dazu auf blog.goodlandsapp.com. Wir haben in der Learn Freelancing App was dazu. Bei freiberuflerwerden.de gibt es dazu Artikel. Steuern und Wirtschaft ist, glaube ich, die Domain. Verlinken wir auch von dem Stefan. Der hat einen Blog dazu. Der hat auch einen YouTube-Kanal, erklärt da diverse Themen zu dir, wie man eine Steuererklärung macht und so weiter. Aber da ruhig die Zeit investieren, wenn man pendelt zum Beispiel, einfach in der Bahn ein bisschen damit befassen, weil dieses Verständnis rettet euch später eventuelle, ja, also rettet vielleicht der falsche Ausdruck, macht es einfach viel angenehmer, weil man weiß, was man tut und man muss sich sozusagen nicht blind der Erfahrung des Steuerberaters ausliefern und man kann unter Umständen vieles auch selber machen. Also man muss nicht unbedingt immer alles vom Steuerberater machen lassen. Es muss nicht sein, dass der unbedingt für euch die Umsatzsteuervoranmeldung macht oder andere Sachen. Gerade das Buchen von Belegen, da kann man ihn dann drüber gucken lassen vielleicht, aber man muss es nicht unbedingt machen. Also da kann man schon auch Geld sparen und man muss natürlich auch den Steuerberater mit in seine Fixkosten einrechnen, wenn man denn einen anheuert. Also schauen, dass man sich da gut überlegt, was man macht. Entweder man liest sich da dermaßen ein, dass man sich sicher ist, okay, das kann ich alleine. Oder man liest, also einlesen würde ich mich sowieso, oder man liest sich halt nur moderat ein und heuert dann einen Steuerberater an, der sich dann auch gerade in der ersten Zeit, vielleicht ist es nicht verkehrt, um die gesamten Sachen kümmert. Und wenn man dann selbst so ein bisschen mehr Ahnung hat, dann kann man das ja auch selber machen. Punkt Nummer 14. Ein Tool für die Buchhaltung, ein Tool für die Zeiterfassung und ein Tool fürs Projektmanagement suchen. Das sind die Betriebssysteme eures späteren Alltags. Und man kann es halt einfach nicht oft genug sagen. Klar, also wir entwickeln selber so ein Tool, deswegen ist es jetzt so ein bisschen, ja, okay, das ist nicht, sagt sich natürlich einfach aus eurer Sicht, aber es ist halt wirklich so, dass diese Tools, die bestimmen für euch den Alltag. Also je nachdem, wie einfach das alles gehalten ist, spart euch so unglaublich viel Zeit und sorgt dafür, dass man entweder einen klaren Durchblick über seine Zahlen hat oder eben nicht. Oder dass die Belege alle vernünftig gesammelt werden oder eben nicht. Klar gehört da auch die Disziplin dazu, dass man selber in diesen Tools vernünftig arbeitet. Das ist immer der eine Part. Aber je einfacher und besser angepasst die Tools auf euch sind, umso eher wird das Ganze hinhauen und umso eher wird da, so weniger fehleranfällig ist auch die Arbeit mit so Sachen wie Steuer, also Buchhaltungszeugs und Rechnungserstellung. Da gibt es ja so Pflichtangaben, die auf Rechnungen sein müssen und so weiter. Und je mehr euch das Tool dabei unterstützt, umso einfacher ist es später. Von uns gibt's Goodlands. Den Link dazu haben wir in den Shownotes mit einem Gutscheincode für einen Monat. Kostenlos Premium. Es gibt auch einen Free-Tarif, wenn ihr also zum Beispiel nur Teilzeit-Freelancer seid und gar nicht so viele Rechnungen schreibt und so weiter, könnt ihr das alles kostenlos machen. Und für Leute, die dann wirklich auch in Vollzeit freelancen, haben wir den Premium-Tarif für 9,99 € brutto im Monat. Und da ist dann alles Mögliche drin. Also Zeiterfassung, Buchhaltung, Umsatzsteuervoranmeldung, Einnahmenüberschussrechnung, was haben wir noch? Planung der Monate, also wie ausgelastet bin ich, wie viel muss ich noch akquirieren, um auf mein Einkommensziel zu kommen. Es gibt so Thematiken wie Akquise, da kann man dann Kampagnen anlegen, Auftragsverwaltung, ganz wichtig, Projektmanagement mit Aufgaben, Tickets, so wie bei Trello zum Beispiel ist es da eingebaut und einiges mehr. Das ist die Scootlens. Den Link, wie gesagt, in den Shownotes mit einem kostenlosen Monat Premium. Aber wie gesagt, ansonsten gibt es auch einen Free-Tarif, den man auch wunderbar nutzen kann. Punkt Nummer 15 und damit der letzte Punkt auf der Checkliste. Ein Geschäftskonto eröffnen. Schauen, dass man sich für sein Freelancertum auf jeden Fall ein eigenes Geschäftskonto anlegt. Schon aus buchhalterischer Sicht sinnvoll. Viele Konten, die für den privaten Nutzen vorgesehen sind, erlauben gar nicht die gewerbliche Nutzung. Ich weiß gar nicht, ob das immer so ist, aber ich weiß, dass viele dann, wenn die merken, eure Bank merkt, dass da gewerblich drüber abgewickelt wird, dann sagen die, ist nicht, da musst du bitte ein Geschäftskonto für eröffnen und einfach von vornherein richtig machen. Ist sowieso schöner, wenn das getrennt ist. Geschäftskonto eröffnen, da gibt es diverse Anbieter. Wir hatten zum Beispiel den Melchior von Contest hier. Das ist ein Geschäftskonto für Freelancer. Es gibt aber auch diverse andere Anbieter. Einfach schauen, Vergleiche anschauen, was ist das Beste für mich und dann eröffnen. Je nachdem, was das für ein Konto ist, ist das auch kostenlos. Ansonsten natürlich die Gebühren in die monatliche Kostenkalkulation noch mit einbauen. Das sind die Punkte, die mir so als Checkliste eingefallen sind, bevor man Freelancer wird. Man kann da sicherlich noch diverse Sachen ergänzen, so Reflexionen, wie bin ich überhaupt gemacht als Selbstständiger und möchte ich im Coworking-Space sitzen oder nicht. Aber das sind so Sachen, die ich für essentiell halte. Welche Punkte würdet ihr ergänzen? Das könnt ihr uns gerne mal bei Instagram oder bei Facebook in der Community schreiben. Ansonsten, wenn ihr jetzt euch gerade selbstständig macht, haben wir eine App entwickelt, die heißt Learn Freelancing und dort könnt ihr euch über diverse Lektionen in diese ganze Thematik ein bisschen einlesen, wenn ihr lieber lest. Ansonsten natürlich im Freelancer-Podcast diverse Folgen zu allen möglichen Thematiken, auch Folgen mit Freelancern, die erzählen, wie sie sich selbstständig gemacht haben, was so die Hindernisse waren, wo sie euch Tipps mit auf den Weg geben würden. All das und sonst haben wir noch die Doku Freelance Germany, die zeigt den Alltag von 4 Freelancern und die erzählen so ein bisschen, wie sie sich selbstständig gemacht haben, was ihre Motivation dazu war und die gibt es auch kostenlos. Link ist auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.